Deutschlandfunk. Hintergrund.
Justiz. Wie künstliche Intelligenz Gerichten helfen könnte. Von Peggy Fiebig.
Amtsgericht Frankfurt am Main. Zivilgericht.
Hallo, guten Tag, grüße Sie, Michael Gottmann.
Michael Gottmann ist der Pressesprecher des Gerichtes. Und wie die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen hier, ist auch er mit einem Thema befasst, bei dem künftig künstliche Intelligenz helfen könnte. Der Bearbeitung massenhafter Klagen wegen verspäteter oder ausgefallener Flüge.
Wir haben beim Amtsgericht Frankfurt am Main eine sehr große Anzahl an Fluggastklagen. Im letzten Jahr waren es über 10.000. Das ist aber auch sehr zyklisch. Es gibt mal eine Woche, wo weniger kommt. Es gibt aber auch mal eine Woche, wo richtig viel kommt. Und in den Monaten schwankt das natürlich auch.
Weit überwiegend kommen die Klagen dabei von sogenannten Legal-Tech-Unternehmen. Die haben automatisierte Verfahren entwickelt, um Rechtsansprüche ihrer Kunden durchzusetzen. Zum Beispiel auf Entschädigung. Auf Internetportalen können Reisende, deren Flug ausgefallen oder verspätet war, einfach die entsprechenden Daten in ein Online-Formular eintippen. Das Legal-Tech-Unternehmen kümmert sich dann um den Rest. In wenigen Sekunden prüft das System, ob ein Entschädigungsanspruch besteht. Ist das der Fall, wird die Fluglinie angeschrieben und, wenn nicht gezahlt wird, auch Klage eingereicht.
Da können natürlich ohne weiteres 100 oder auch mal 200 an einem Tag kommen.
Seit längerem spüren daher insbesondere jene Gerichte, die aufgrund ihrer örtlichen Nähe zu den internationalen Flughäfen für diese Verfahren zuständig sind, die steigende Belastung. Allein für dieses Jahr rechnet der Deutsche Richterbund mit 120.000 Fluggastklagen. Beim Amtsgericht Königs Wusterhausen bei Berlin beispielsweise machen die Klagen zu Flügen vom Flughafen BER mittlerweile 90% aller dort eingehenden Zivilverfahren aus. Unterstützung bei der Bewältigung dieser Verfahrensflut könnte der Einsatz von Technologie bieten. Konkret von künstlicher Intelligenz. Beim Amtsgericht Frankfurt am Main wurde vor 2 Jahren ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet. Die erste Testphase, in der noch nicht mit echten Fällen gearbeitet wurde, wurde im Frühjahr beendet. Jetzt soll das System auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen fortentwickelt werden. Der Name des Projektes? Frauke.
Frauke steht als Abkürzung für Frankfurter Urteilskonfigurator elektronisch.
Erläutert Michael Gottmann. Er konnte das Programm während der Pilotphase testen.
Die künstliche Intelligenz wurde mit Altfällen trainiert, aus denen sie lernen sollte, was ist der wesentliche Parteivertrag in Fluggastrechteverfahren und zu welchen Entscheidungen hat das in der Vergangenheit geführt.
In einem ersten Schritt hat das Programm die wesentlichen Aspekte der Klage herausgefiltert. Schon das sei eine große Arbeitserleichterung, sagt der Richter.
Im normalen Verfahrensablauf muss ich als Richter natürlich spätestens vor der mündlichen Verhandlung alle Schriftsätze sozusagen händisch gelesen haben und mir die relevanten Punkte im Vorbringen der Parteien heraussuchen oder herausschreiben. Das sind dann zum Beispiel Aspekte wie, was war denn hier die konkrete Flugunregelmäßigkeit? Ist der Flug ausgefallen oder kam er zu spät? Wenn ja, um wie viel? Wohin ging der Flug?
In einer Klageschrift sind zwar all diese Angaben enthalten, aber unstrukturiert in einem Fließtext. Die Flugnummer beispielsweise kann am Anfang stehen, am Ende, irgendwo mittendrin. Genauso die Passagiernamen und die Flugdaten. Bei den vielen eingehenden Klagen bedeutet das einen erheblichen Aufwand für den Richter, sich darüber einen Überblick zu verschaffen. Das Programm Frauke hilft beim Sortieren.
Die relevanten Punkte, die Frauke dann aus den Schriftsätzen extrahiert hat, hat es dann übersichtlich aufbereitet und mich dann gefragt, welche Entscheidung ich treffen möchte. Möchte ich der Klage stattgeben oder möchte ich sie abweisen?
Die Entscheidung, wie das Verfahren ausgehen soll, würde das Programm also auch dann nicht übernehmen, wenn es künftig außerhalb des Testbetriebs tatsächlich zum Einsatz käme. Das ist Michael Gottmann wichtig. Frauke ist also kein Urteilsroboter. Ob letztendlich eine Entschädigung für einen ausgefallenen oder verspäteten Flug gezahlt werden muss oder nicht, das entscheide der Richter, nicht die Technologie. Aber bei der Begründung kann Frauke wieder helfen. Also bei der Frage, warum Schadensersatz gezahlt werden muss oder eben auch nicht. Auf der Basis von antrainierten, früheren Fällen hat das Programm entsprechende Formulierungsvorschläge gemacht.
Mit denen konnte ich ganz flexibel verfahren, die konnte ich übernehmen, konnte sie natürlich auch abändern oder verwerfen.
Gottmann und seine Kolleginnen und Kollegen, die das Programm getestet haben, sind jedenfalls begeistert. Gerade wenn es, wie bei den Fluggastklagen, um sogenannte Massenverfahren mit rechtlich sehr ähnlich gelagerten Fällen geht, habe das Programm das Potenzial, die Arbeit für die Richterinnen und Richter erheblich zu erleichtern und damit auch zu beschleunigen, sagt Gottmann. Das hessische Justizministerium will das Pilotprojekt nun für einen dauerhaften Einsatz ausbauen lassen. Es ist nicht das einzige Projekt, mit dem die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Justiz getestet werden soll. In mehreren Bundesländern gibt es Ansätze, um mit KI die Justiz zu unterstützen. Beispielsweise in Baden-Württemberg, beim Oberlandesgericht Stuttgart, das mit einer Vielzahl von Dieselklagen zu kämpfen hat. An der Universität Erlangen-Nürnberg in Bayern wird der mögliche Einsatz von KI bei der Anonymisierung von Gerichtsurteilen erforscht. Und in Hamburg wird getestet, inwieweit ein spezielles Spracherkennungsprogramm die Protokollführung in Zivilprozessen vereinfachen kann.
Künstliche Intelligenz ist eine bedeutsame technologische Entwicklung. Die generativen Sprachmodelle, die jetzt insbesondere seit einem Jahr auf dem Markt sind, öffentlich zugänglich sind, sind im Grunde genommen der Beginn eines neuen Zeitalters.
Das sagte der bayerische Justizstaatsminister Georg Eisenreich von der CSU kürzlich am Rande einer Podiumsdiskussion in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin zu KI in der Justiz.
Es ist noch überhaupt nicht absehbar, wie hier die Entwicklung ist. Deswegen ist es aber richtig, sich intensiv damit zu beschäftigen. Zum einen wollen wir auch die Chancen auch für die Justiz nutzen. Auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, wo Risiken und Herausforderungen sind.
Dass künstliche Intelligenz auch die Rechtswelt nachhaltig verändern wird, meinte nicht nur der Minister. Auch im Publikum sah man das so.
Weil KI die Zukunft ja ist, auch in rechtlichen Thema und wahrscheinlich auch einfach das Arbeiten der Zukunft bestimmen wird und auch zu viel Vereinfachung beitragen wird. Die Justiz ist ja überlastet und da kann KI, glaube ich, einen großen Beitrag leisten, große Datenmengen zu verarbeiten.
Ich halte die KI für extrem wichtig. Also sie ist wirklich ein Gamechanger.
Also wir sind beides Juristen, Anwälte und uns interessiert das Thema natürlich, weil wir auch damit arbeiten und wir fanden es einfach beide hochinteressant. Damit kann man wirklich weitermachen und mehr drüber nachdenken.
Zum Beispiel auch darüber, wie das überhaupt funktionieren kann. KI in einer Justiz, die nach wie vor in vielen Bereichen auf Papier arbeitet. Und in einer Justiz, die Ländersache ist, weshalb bei Digitalisierungsprojekten oftmals jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. So wie bei der elektronischen Gerichtsakte, die in mehreren Länderverbünden parallel entwickelt wird. Solche Fehler will man bei KI-Projekten in der Justiz nicht noch einmal machen, sagt der bayerische Justizminister Georg Eisenreich.
Die Länderjustizministerinnen und Justizminister und Senatorinnen und Senatoren sind sich einig, dass man das eine entwickelt oder eine Gruppe entwickelt und es dann allen zur Verfügung stellt. Also diese Art der Arbeit, auch der Aufgabenteilung, ist inzwischen Konsens. Der Föderalismus ist gut, der ist wichtig, der ist auch richtig. Aber wir brauchen trotzdem in wichtigen Bereichen auch einheitliche Lösungen und einheitliche Standards.
Die Länder haben sich deshalb mit dem Bund auf eine Liste anstehender Projekte geeinigt. Die entsprechenden Finanzmittel will der Bundestag mit dem Haushalt im November bewilligen. Ein Vorhaben dabei? Die Entwicklung eines Sprachmodells für die Justiz, also eine Art Chat-GPT für Gerichte. Forscher der Technischen Universität München und der Universität Köln werden hier zusammenarbeiten.
Die Zukunft ist nicht ein Sprachmodell, sondern technologisch mehrere Modelle und dann eben auch speziell trainierte Modelle, auch um gewisse Standards, die gerade für die Justiz wichtig sind, wie zum Beispiel Datenschutz, einfach garantieren zu können.
Denn allein schon aus diesen Datenschutzgründen kann das bekannte ChatGPT der amerikanischen Firma OpenAI für die hiesige Justiz nicht genutzt werden. Aber ausprobieren kann nicht schaden, dachte sich der Berliner Verwaltungsrichter Theoman Hagemeyer-Witzleb.
Ich habe, glaube ich, das erste Mal im November 2022 mit ChatGPT gechattet. Ich fand es spannend. Ich halte es für eine ziemlich revolutionäre technische Entwicklung, die, ob wir das hier in der Justiz wollen oder ob wir das im Privaten wollen oder nicht, einfach über uns hinwegrollen wird und die, glaube ich, ganz viele Lebensbereiche verändern wird. Und damit ich da so halbwegs mündig bleibe, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und versucht zu verstehen, was diese Technologie kann, wofür man sie einsetzen kann, was man damit macht. Reine Neugier.
Theoman Hagemeyer-Witzleb hat keine echten Fälle eingegeben. Damit hätte er seine Verschwiegenheitspflichten verletzt. Aber zum Beispiel einen fiktiven Fall aus dem Verwaltungsrecht. Der Richter bittet ChatGPT darum, ein Urteil zu schreiben.
Könntest du uns einen Urteilsentwurf erstellen? Er antwortet folgendes: Ich kann Ihnen einen allgemeinen Entwurf für ein fiktives Urteil erstellen, basierend auf dem hypothetischen Szenario, das wir diskutiert haben. Also die KI sichert sich quasi in alle Richtungen ab. Beachten Sie jedoch, dass dieser Entwurf keinesfalls rechtsverbindlich ist und keinen Ersatz für eine professionelle rechtliche Beratung darstellt. Dann geht's los. Also Verwaltungsgericht Ort, Aktenzeichen und dann kommt im Namen des Volkes Urteil. Das sind so die Standardsachen, die man tatsächlich in ein Urteil reinschreibt. In dem Verwaltungsstreitverfahren des Klägers gegen den Beklagten wegen so und so hat die Zuständige, also diese ganzen formalen Dinge kennt ChatGPT offenbar und setzt die auch korrekt um. Also so rein von der Form her, man kriegt einen Eindruck davon, wie ein Urteil aussehen könnte. Die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass da was Lesbares rauskommt. Ob es brauchbar ist, ist die andere Frage.
Lesbar ja, juristisch richtig, zweifelhaft. Als Ersatzrichter taugt ChatGPT also nicht. Das soll und darf künstliche Intelligenz auch nicht. Darüber sind sich die Experten einig. Der Passauer Rechtsprofessor Thomas Riem.
Richter und Richterinnen sind Menschen und niemand sonst. Also es wird niemals eine Technik anstelle von Menschen, die letztliche Entscheidungen eines Rechtsstaats treffen dürfen, können, sollen. Das wollen wir nicht. Ob das technisch möglich ist, müssen wir uns dann gar nicht mehr fragen, weil wir wollen es einfach nicht. Und das ist auch verfassungsrechtlich verboten.
Denn nach dem Grundgesetz ist die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut. Das heißt, ein Mensch muss entscheiden. Und diese Entscheidung dann auch verantworten, erklärt Thomas Riem. Aber es geht noch um mehr.
Was der Staat als Versprechen des Rechtsstaats bietet, ist ja auch, dass man hingehen kann zu einer neutralen Stelle und sein Anliegen schildern kann und damit gehört und wahrgenommen wird und dann auch in einen Diskurs kommt mit der Gegenseite, aber auch mit dem Gericht selbst. Und das sind Sachen, die hängen gar nicht an dem, was am Schluss rauskommt, sondern es ist das, was die Amerikaner Your Day in Court nennen, als Mensch wahrgenommen zu werden. Und das kann keine Software, dafür ist sie nicht da.
KI darf deshalb allenfalls unterstützen und bei der Vorbereitung von Entscheidungen helfen. Beispielsweise, indem umfangreiche Akten vorstrukturiert werden. Aber auch dieses Vorstrukturieren könne ein späteres Urteil natürlich beeinflussen, sagt Riem. Wenn beispielsweise aus einer umfangreichen Akte von mehreren tausend Seiten durch KI anstatt durch den Richter die relevanten Daten herausgefiltert werden.
Das hat natürlich Auswirkungen auf die Entscheidung selbst am Ende, weil vielleicht wird was übersehen, was wichtig gewesen wäre. Und da muss man einfach abwägen, inwieweit hilft uns die KI, besser zu sein, als es Menschen könnte. Denn kein Mensch kann 100.000 Seiten gleichzeitig im Kopf haben und drüber nachdenken. Und wo ist die KI schlechter als der Mensch, weil Sachen nicht als wesentlich erkannt werden, die einem Menschen vielleicht sofort einfallen.
Eine schwierige Abwägung, findet der Rechtswissenschaftler.
Es ist momentan ein Aushandlungsprozess, der wichtigerweise stattfindet. Was macht die KI besser? Und dann müssen wir sie auch einsetzen und wollen wir sie einsetzen? Und was kann sie nicht so gut? Und dann dürfen wir sie auch nicht einsetzen, weil dann einfach Qualität der Rechtsprechung verloren geht und Menschen einfach nicht mehr gehört werden mit dem, was sie gesagt haben.
Wichtig ist deshalb die Transparenz der eingesetzten KI. Richterinnen und Richter müssen inhaltlich nachvollziehen können, wie die konkreten Ergebnisse zustande kommen, um gegebenenfalls korrigierend eingreifen zu können. Die KI darf keine Blackbox sein. Das betont auch Isabel Bialas. Sie ist Richterin am Amtsgericht Essen und eine der beiden Leiterinnen der Denkfabrik Legal Tech und Künstliche Intelligenz der Justiz Nordrhein-Westfalen. In dem vom Justizministerium eingerichteten Kompetenzzentrum werden Projekte für den Einsatz digitaler Instrumente in der Justiz mitentwickelt. Die Idee für ein justizspezifisches Sprachmodell, wie es jetzt von Bayern und Nordrhein-Westfalen entwickelt werden soll, stammt beispielsweise von hier. Die Juristin weiß deshalb auch ganz genau, wie wichtig bei der Entwicklung von KI für die Justiz die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen ist.
Wir brauchen Fachwissen, sowohl von Juristen als auch von entsprechenden Informatikern, KI-Forschern, Datenwissenschaftlern. Und wir müssen auch unsere Bevölkerung mitnehmen. Das heißt, wir müssen auch sowas mitdenken wie Rechtsethik, Rechtsphilosophie, Soziologie, was macht das mit dem Menschen? Es darf ja auch nicht passieren, dass wir zwar eine Lösung finden, die unsere Experten ganz toll finden, von denen aber der Bürger sagt, damit fühle ich mich unwohl.
Und es brauche mehr Daten, um die KI zu entwickeln, sagt Bialas. Weil die Justiz bisher weitgehend analog arbeitet, fehlt es bisher an einer ausreichenden Trainingsgrundlage für KI-Projekte. Nur ein sehr geringer Teil der gerichtlichen Entscheidungen ist bisher digitalisiert. Für die KI ist das ein Problem. Beispiel: Fluggastrechte. Damit die KI Klageschriften strukturieren kann, muss sie beispielsweise zuvor erlernt haben, wie eine Flugnummer aussieht oder ein Datum oder wann ein Name zu einem Kläger oder zu einem Zeugen gehört. Die Richterin hofft, dass demnächst mehr digitale Daten zur Verfügung stehen werden, wenn, wie geplant, 2026 die elektronische Akte bei allen Gerichten eingeführt sein wird.
Da haben wir, wie es immer so schön heißt, einen unglaublichen Datenschatz. Und der liegt im Augenblick rein unter unserer Kontrolle. Spannend für KI-Anwendungen, die tatsächlich den Richter unterstützen sollen, sind ja nicht nur unsere Urteile, sondern ist ja auch das, was ist vorher in dem Verfahren passiert, also die ganze Akte. Und mit diesen Daten können wir künftig arbeiten.
Aber nicht nur an der Technik und den Daten müsse gearbeitet werden, damit KI in der Zukunft sinnvoll und effektiv in der Justiz eingesetzt wird. Auch der Faktor Mensch spiele eine wichtige Rolle. Isabel Bialas warnt vor der Versuchung, sich allzu sehr auf die Technik zu verlassen.
Es besteht nämlich die Gefahr, wenn ich einen kompletten Entscheidungsentwurf vorbereitet bekomme und 100-mal das Ergebnis meiner Prüfung war, der ist genau so, wie ich es selber auch erstellt hätte. Dass ich beim 101. Mal gewisse Vorurteile habe, dass dieser Entwurf auch wieder gut sein wird.
KI aber arbeitet auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten. Und das bedeutet?
Die Besonderheit des Einzelfalls wird möglicherweise durch das System nicht erkannt. Als Justiz haben wir aber natürlich gerade den Anspruch, den Einzelfall zu entscheiden. Die Besonderheiten, die von dem, was ich vorher hatte, abweichen, meiner Entscheidung zugrunde zu legen und dadurch eine tatsächlich gerechte Entscheidung zu treffen, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, muss von Anfang an deutlich definieren, was sind die Werte der Justiz, die auf gar keinen Fall in irgendeiner Form durch technische Entwicklungen schlechter werden dürfen.
Vieles von dem, was in der Justiz mit künstlicher Intelligenz möglich wäre, ist aktuell also noch Zukunftsmusik. Wo genau die roten Linien verlaufen, darüber wird jetzt und in den kommenden Jahren zu diskutieren sein.
Das war der Hintergrund. Justiz, wie künstliche Intelligenz Gerichten helfen könnte. Von Peggy Fiebig. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.